ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Aufgewachsen im Ruhrgebiet, ist er heute vor allem in Berlin und Brandenburg zu Hause, der Schauspieler Jörg Hartmann. Einem breiten Fernsehpublikum wurde er bekannt durch seine Rolle als Stasi-Offizier Falk Kupfer in der ARD-Fernsehserie Weißensee sowie als Dortmunder Tatortkommissar Peter Faber. In dieser Woche ist das Buch »Der Lärm des Lebens« erschienen, in dem Jörg Hartmann seine Geschichte und die seiner Familie erzählt. Für NDR Kultur hat sich Katja Weise mit Jörg Hartmann über das Buch und seine Schauspielkunst unterhalten.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Für viele ist er vermutlich schlicht Peter Faber. Seit über 10 Jahren spielt Jörg Hartmann den eckigen Ermittler im Parker im Dortmunder Tatort. Kult, nicht nur im Revier. Andere denken vermutlich immer noch sofort an Falk Kupfer, den Stasi-Offizier aus der ARD-Serie Weißensee. Aber Jörg Hartmann ist ja auch der Berliner Schaubühne seit Jahrzehnten verbunden. Mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weniger eng. Hat auch viele große Rollen gespielt. Jörg Hartmann, freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ich freue mich auch, danke.
Als Lieblingsbeschäftigung haben Sie in irgendeinem Fragebogen, fragen Sie mich bitte jetzt nicht wo, mal angegeben, lesen. Und jetzt haben Sie etwas geschrieben, das wir lesen sollen. Ein Buch, Der Lärm des Lebens. Ich würde es fast als so eine Art Spurensuche bezeichnen wollen. Sie gehen zurück in Ihre Kindheit im Ruhrgebiet, erzählen, wie Sie Schauspieler geworden sind. Was ist das für ein Buch für Sie?
Spurensuche trifft es eigentlich ganz gut, ja. Das ist beim Schreiben so ein bisschen zu einer Spurensuche geworden. Also Anlass war eigentlich eher der Tod meines Vaters und schwer ertragen zu können, dass so mit ihm ein Teil seiner Geschichte und die seiner Eltern verschwindet oder verschwinden könnte, ja, wenn ich sie nicht aufschreibe. Und ich habe dann sozusagen Erinnerungen gesammelt, bis ich dann irgendwann angefangen habe zu schreiben. Und naja, wenn man über die Eltern und sogar über die Großeltern schreibt, landet man logischerweise automatisch bei einer Art Spurensuche. Ne? Woher kommt man? Was hat mich geprägt? Was prägt mich immer noch? So diese Fragen spielten eine Rolle. Und ja, irgendwie das Bedürfnis als jemand, der jetzt fast Mitte 50 ist oder Mitte 50 ist, oder als ich angefangen habe zu schreiben, war ich noch ein kleines bisschen jünger, aber nicht viel. Plötzlich blickt man öfter mal in den Rückspiegel, ja, vor allem wenn der eigene Vater dann gestorben ist und blickt zurück auf eine Zeit, die sich, klar verklärt man immer ein bisschen die Vergangenheit und trotzdem fühlte sie sich anders an als die Zeit, in der wir heute leben oder in und wollte das eigentlich vergleichen miteinander, habe diese zwei Ebenen eingebaut, die Zeit des Aufbruchs, ja, mein persönlicher sozusagen ans Theater in einer Zeit des Aufbruchs, zumindest habe ich es so empfunden, damals kurz nach dem Mauerfall und jetzt diese Phase als Familienvater zurückblickend und so, ja, in einer Zeit, die wirklich schwierig geworden ist und es geht, glaube ich, vielen so, die so was Ähnliches hat man noch nicht erlebt. Ich zumindest noch nicht.
Unbedingt. Ich habe mich ein bisschen gewundert über den Titel des Buches, Der Lärm des Lebens. Was meinen Sie mit diesem Lärm?
Das Vorbeirauschen der Zeit? Was wäre es denn für Sie? Was assoziieren Sie damit?
Ich assoziiere damit tatsächlich Krach.
Ja.
Weil Lärm für mich ein Wort ist, was ich nicht besonders mag, glaube ich. Mhm. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, für mich hat das natürlich auch. Weil das Leben bedeutet oftmals viel Krach oder das Leben ist eine Baustelle, ja, wie dieser schöne Filmtitel es gesagt hat. Und wie das Buch ja auch, glaube ich, immer wieder von solchen Momenten erzählt. Da ist viel Krach, da ist viel los, Überforderung, alles, was dazugehört. Aber für mich ist der Lärm auch Trubel. Also das hat was von Lebensprallem zu tun irgendwie. Also für mich als Westfale, die Westfalen sind ja eh nicht die leisesten, zumindest nicht da, wo ich herkomme aus der Ecke. Die hört man immer relativ schnell und es hat was auch was von Lebendigkeit. Also für mich ist der Lärm jetzt nicht nur so negativ konnotiert, aber ja, er hat natürlich auch was, das Leben ist in der Regel selten still, zumindest im Vergleich zum Tod, wo es wahrscheinlich komplett still wird. Ich mag einfach diese Assoziationsmöglichkeiten und auch den Klang des Titels.
Jörg Hartmann, welche Rolle spielt für Sie als in Herdecke Geborener und in Dortmund Ermittelnder die Sprache in der Region?
Na, eine sehr große Rolle. Deshalb habe ich sie auch, wenn in dem Buch Szenen vorkommen, in denen echte Ruhrpottler miteinander reden, habe ich sozusagen in diesem Dialekt auch aufgeschrieben. Generell, alle Figuren, die da vorkommen, sprechen so, wie in der Schnabel gewachsen ist. Das ist mir ganz wichtig. Zum einen geht es ja auch in dem Buch viel um Sprache auf mehreren Ebenen. Ja, es geht um eben die Sprache der Ruhrpottler, der Sachsen, der Berliner, eines bayerischen Pförtners etc. Wenn ich im Ausland bin, wird es zwischendurch mal ein bisschen Französisch oder Englisch geredet. Keine Angst, man versteht das Buch auch so. Aber es geht um die Gebärdensprache meiner Großeltern, um die Verballhornung derselben durch meinen Vater, auch letztendlich um den Sprachverlust meines Vaters, als er dann dement war. Und das Allerwichtigste, es ist ja der Ton, den ich verlassen habe, also der Ton meiner Herkunft, meiner Heimat, den ich irgendwann ja wie abgeschnitten habe und glaubte, nur das reinste Hochdeutsch sei jetzt das Nonplusultra, ja, und so im einem gewissen Alter, wo man glaubt jetzt, boah, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt ganz toller Hecht, ich kann jetzt Hochdeutsch, Bühnenhochdeutsch reden. Ja, um dann irgendwann zu merken, ey, das ist doch der Sound deiner Prägung und den vermisst du und der ist immer noch in dir und du magst den auch wahnsinnig.
Und der kommt dann nur zurück, wenn Sie zu Hause sind in Herdecke oder mit der Familie sprechen?
Ja, ich bin auch ehrlicherweise durch den Dortmunder Tatort ein bisschen wieder da zurückgekommen. Dadurch bin ich natürlich beruflich bedingt jetzt zumindest zweimal im Jahr länger in der Region. Und Herdecke liegt ja direkt neben Dortmund. Und da war es auch mein Ziel von Anfang an, dem so einen leichten, so einen Mundart mitzugeben, ne? So einen Zungenschlag. Weil ich finde, wenn man schon Tatort-Teams in diversen Städten hat, dann möchte ich das auch irgendwie mal hören. Und wenn ich aus der Ecke komme, wäre es bescheuert, das nicht zu machen.
Sie sind ja der Einzige im Team, der aus der Ecke kommt.
Der Einzige, der das macht, der aber auch aus der Ecke kommt, ja. Ja.
Sie sind auch der Einzige, der immer noch dabei ist.
Ja, ich halte die Fahne hoch. Ja.
Warum eigentlich?
Ja, da müssen Sie die anderen fragen. Naja, gut, ich meine, die haben sich ja schon oft geäußert. Also man könnte ja mittlerweile den Eindruck haben, dass bei uns schlechte Stimmung herrscht oder Herr Hartmann genauso ist wie Herr Faber. Deshalb alle wirklich mit wehenden Fahnen abhauen. Nein, so ist es nicht. Wir verstehen uns gut. Aber klar, man fragt sich nach diversen Jahren dann immer mal, ja, wie sehr prägt einen dieser Tatort? Wie sehr verhindert der auch vielleicht andere Rollen? Ja, das gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen verstehe ich, dass das ja dann irgendwann auch sagen, ey, ich habe noch so viel vor, ich hau mal ab. Aber auch ich bin immer am Zweifeln und ich weiß nicht, was mir entgeht dadurch, dass ich den Tatort mache, so sehr ich ihn liebe. Das ist ein großes Thema.
Was lieben Sie denn so an Faber?
Diese ganzen Graubereiche, diese Kammern in ihm, die man immer noch öffnen kann. Ich glaube, da sind immer noch nicht alle Kammern geöffnet. Der ist so ambivalent, der ist so grau. Der könnte auch auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Und das hat mich immer interessiert, diesen Typen mit seinen Abgründen zu erzählen. Das ist keiner, der irgendwie Dienst nach Vorschrift macht, sondern der diesen ganzen Wahnsinn eigentlich schon selbst erlebt hat. Und deshalb hat mich das auch früher gereizt, gerade mit meiner Kollegin Anna, mit Martina Böhnisch, diese Täter-Opfer-Rollenspiele zu machen. Also, dass man da wirklich abtaucht in die Psyche eines Täters. Ich finde immer furchtbar, wenn dann am Schluss nach 90 Minuten der gute Kommissar gesiegt hat und alle gehen getrost in die neue Woche und wir haben mal wieder ein Problem gelöst. Ja, das hätte man gerne, aber so ist die Welt nicht und so ist das Leben nicht. Faber ist so nicht und das finde ich viel spannender.
Anna Schut, Martina Böhnisch ist ja nicht mehr dabei. Das hat viele, auch Zuschauerinnen und Zuschauer, unglaublich getroffen. Also ihr Tod hat viele getroffen. Das Drehbuch des Tatorts, der danach gelaufen ist, haben Sie geschrieben. War Ihnen das ein Bedürfnis?
Nein, das ist sozusagen der Teil nach dem Tod von Martina Böhnisch war. Das war eher Zufall. Ich hatte schon länger eine Idee. Und die Idee hat sich dann im Laufe der Zeit aber verändert und dann kamen halt interne Sachen dazu. Dann kam plötzlich die Nachricht von Anna, du, ja, ich werde nur noch so und so lange machen und dann will ich aufhören. So, und dann erstmal war ich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt oder sogar richtig geschockt, musste das erstmal verdauen, auch wenn ich es nachvollziehen konnte. Und dann habe ich die Geschichte umgeschrieben, aber letztendlich war das gar nicht so schlecht, weil ich konnte das natürlich nutzen und das passte dann auch mit meiner Idee des dementen Vaters.
Der kommt da
der
ja
kommt
erstmals
da zum ersten
vor.
Mal vor mhm. und jetzt klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, der demente Vater. Da habe ich ehrlicherweise schon zum ersten Mal die Demenz meines eigenen Vaters in Anführungsstrichen verarbeitet, auch wenn die Beziehung zwischen Faber und seinem Vater eine ganz andere ist. Aber das passte, sag ich mal, diese Annäherung oder diese Wiederbegegnung mit dem Vater hat Faber auch ermöglicht, überhaupt wieder ins Leben und dadurch auch in den Beruf zurückzukehren. Ja. Und das Versprechen von Frau Bönisch am Ende des Teils davor, wo sie stirbt, das haben wir auch wirklich kurz vor dem Dreh nochmal gesagt. Ich sage, Anna, tu mir einen Gefallen, sag mir irgendwas, was mir, also der Figur des Fabers, von Faber, die einen Grund gibt, dass er überhaupt weiterlebt. Und das kann nur von ihr kommen, das kann nur mit ihr zu tun haben.
Das heißt, es gibt schon auch dann so gewisse Berührungspunkte dann doch zwischen Jörg Hartmann und Peter Faber.
Naja, in dem Fall habe ich das, sag ich mal, die Demenz da einfließen lassen. Und natürlich, ich habe immer von Anfang an sehr auch an den Szenen noch gefeilt und hatte immer einen direkten Draht mit dem Autor, mit dem Hauptautor, mit unserer Produzentin und durfte das auch immer machen. Das war toll, da konnte ich mich sehr einbringen, auch mit Anna zusammen. Haben wir viel immer bis zuletzt gefeilt, aber auch an der Sprache gefeilt. Also ich habe immer versucht, diesen Ruppertton da reinzubringen oder diesen speziellen fabischen Humor, der ja eher von Sarkasmus auch geprägt ist. Ja, meiner ist hoffentlich nicht so finster. Aber klar, da konnte ich viel mit reinbringen. Und wenn Sie so wollen, bringt Herr Hartmann das natürlich dann da rein. Aber das bin nun mal ich, der das spielt. Wir schöpfen ja immer nur aus uns. Wir müssen nur Teile aus uns irgendwie ja, in uns graben, die hochholen, die man für eine Rolle nutzen kann, sie entsprechend vergrößern und andere Dinge vielleicht ganz in die Tonne kloppen und so kommt man zu einer sogenannten Fremdfigur. Und Faber ist aber für mich eine absolute Fremdfigur.
Viele sind ja konfrontiert mit Demenz in der immer älter werdenden Gesellschaft, logischerweise. Um mal dieses ganz blöde Wort Verarbeitung jetzt zu benutzen, hat Ihnen das dann auch ein Stück weit geholfen? Also das so in den Tatort reinzutragen oder jetzt auch im Buch nochmal zu beschreiben?
Ja, beim Buch ist es natürlich noch viel konkreter, weil da das Selbsterlebte sich in Prosa verwandelt hat. Ja. Ja, Bearbeitung oder Bewältigung, das sind natürlich große Worte, aber ein bisschen hilft es schon. Ne? Dadurch, dass ich mich mit dem Thema, mit dem Erlebten nochmal auseinandergesetzt habe auf dieser Ebene und es in eine Sprache gebracht habe, die letztendlich eine gewisse Distanz dann fast erlaubt. Also obwohl das ja alles selbst erlebt ist und ich das alles von A bis Z kenne, kann ich mich so ein bisschen davon distanzieren und jetzt, wo es in diese Prosa verwandelt wurde, von oben drauf schauen. Mit so einem gewissen Abstand in Anführungsstrichen. Das ist hilfreich, das tut gut, ja.
Jörg Hartmann, jetzt gehen wir nach Berlin. Da wollten Sie unbedingt hin, weg aus Herdecke nach Berlin an die Schaubühne, da Schauspieler werden. Warum eigentlich? Sie hätten nach Hamburg gehen können, Sie hätten nach München gehen können. Warum ausgerechnet Berlin? Weil die Mauer gefallen war und Sie gedacht haben, hier tobt jetzt das Leben?
Also ja, das war ein entscheidender Grund. Ja. Berlin war plötzlich so ein Sehnsuchtsort. Dachte, da geht's jetzt ab, da muss man einfach hin. Und das war ja auch wirklich in diesen ersten Jahren danach, war das so ein nicht zu überblickender Kosmos, ja, wo so viel drin lag und wo man so viel, man konnte Entstehendem beiwohnen, ja, also was da alles passiert, das war einfach aufregend, schien kaum Regeln zu geben, es war jeden Tag ploppte hier was Neues auf, das war wie so ein städtischer Dschungel, den man irgendwie erobern konnte oder den es zu erobern galt und mich hat das emotional wahnsinnig mitgenommen damals, dieser Mauerfall, aber im positivsten Sinne, was ich ja eigentlich nie gedacht hätte, weil wir keine Verwandtschaft drüben hatten. Ja, ich hatte eigentlich nie wirklich einen Bezug zur DDR, bis wir kurz vor der Wende mehrere Menschen aus Jena, aus Zwickau, so in Ungarn kennengelernt haben. Darüber entstand dann eher so ein bisschen Kontakt zu Leuten aus der DDR damals. Aber was es dann mit mir machte, das ist wirklich erstaunlich. Mich hat das sehr berührt und ich wollte dahin. Ja, deshalb war das mein Ziel. Das andere war schon das Theater selbst. Also alles, was ich damals da gesehen hatte, das war für mich so, ich dachte, das ist der Olymp, da willst du hin. Ich weiß noch, wie ich damals mal während der Schauspielschulzeit den Schlusschor von Boto Strauß gesehen habe. Und ich weiß noch, wie ich damals Otto Sander auf der Bühne erleben durfte und ich war fasziniert von seinem Spiel, von seiner unglaublichen Lockerheit im Spiel. Und ich dachte, Mensch, du, wie machst du das, Herr Sander? Jetzt will ich dir auf die Schliche kommen. Ich will jetzt ganz bewusst zugucken und rauskriegen, wie der das macht. Und ungefähr eine Minute später merkte ich dann, ach, scheiße, ich wollte doch rauskriegen, wie der das macht. Es ging lang mir nicht, weil er mich immer wieder ins Spiel reingezogen hat. Das war der Wahnsinn.
Und haben Sie irgendwie eine Antwort mal gefunden auf die Frage?
Keine Ahnung, der war einfach bei sich wahrscheinlich. Der war so bei sich in seinem Spiel. Ja, da war nichts, also klingt paradox, aber nichts gestaltet. Natürlich gestalten wir immer als Schauspieler. Ja? Wir müssen es ja irgendwie hinkriegen. Also kommt auf das Genre an, logisch. Das ist immer ganz anders, je nachdem, was man am Theater macht. Aber mein Ziel ist es natürlich vor der Kamera extrem, ne, es so zu gestalten, dass man die Gestaltung nicht sieht. Und Otto Sander und auch die anderen, alle auf der Bühne, aber vor allem bei ihm hat mich das so weggebrezelt, das hat mich so begeistert, dass ich mich echt fragte, wie macht er das? Also, und da wollte ich hin, ja. Ich unbedingt hin.
Ich finde es schon ziemlich krass, ehrlich gesagt, was Sie dann ja auch erzählen, dass Sie mit einem Freund zusammen, also Sie haben beide in Stuttgart studiert an der Schauspielschule, ja, dann während eines Aufenthalts in Berlin tatsächlich nicht nur zugeschaut haben in der Schaubühne, sondern auch all ihren Mut zusammengenommen haben und in das angrenzende italienische Restaurant gegangen sind und die damalige Schaubühnenchefin Andrea Breth, also ja wirklich auch eine legendäre Gestalt der Theaterszene, auch legendär kompliziert, muss man sagen.
Ja.
Und die haben sie einfach angesprochen und gesagt, hier sind wir. Wo haben sie das hergenommen?
Ja, woher nimmt man ja diese Chuzpe? In der Jugend ist das halt so. Irgendwie, da will man, also uns ging es zumindest so, mir ging es so, ich wollte einfach los und ich habe an mich geglaubt. Natürlich kamen immer wieder Zweifel, logischerweise, aber im Großen und Ganzen habe ich gedacht, komm, ey, du ziehst das jetzt durch. Und weil zu uns ja keine Sau kam nach Stuttgart. Keiner kam zu uns an die Schauspielschule, kein Intendant, kein Regisseur, nix. Wir haben immer alle Ernst Buschler und die Schüler von der Falkenberg-Schule in München und andere extrem beneidet. Also mussten wir zu ihnen gehen. Und haben überall angeklopft. Ich habe das noch das ein oder andere Mal gemacht, auch damals dem Baumbauer aufgelauert in Hamburg.
Hatten Sie da auch Erfolg?
Wir haben mit ihm gesprochen, ja, aber jetzt nicht diesen Erfolg wie damals bei Frau Breth. Also zumindest war das natürlich, deshalb habe ich auch diese Geschichte geschrieben. Für mich ist sie sehr witzig einfach und drückt für mich auch, sagen wir mal, die Chuzpe und auch die Naivität der Jugend aus. Aber dieses Aufbruchsgefühl damals in dieser Zeit des Aufbruchs, das war einfach die absurdeste Story, weil es zog sich ja, wie man dann lesen kann, über mehrere Städte eigentlich und der Weg ging immer weiter, weil wir unbedingt dahin wollten. Ja, wir haben da damals an die Scheiben des Ciao, so hieß das Restaurant der Italiener, neben der Ciao-Bühne geklopft. Und da saß sie und wir hatten ihr tagelang aufgelauert. Und endlich war sie da. Es war der letzte Abend, wir mussten unsere Chance nutzen, also nichts wie rein.
3 Stunden hat die mit Ihnen gearbeitet.
Ja, an dem ersten Abend hat sie richtig lang mit uns gearbeitet. Das war großartig. Und das war auch toll. Und sie strafte alle Lügen, die behauptet hatten, dass sie so hochkompliziert sei. Sie war zauberhaft an diesem Abend und lud uns dann nochmal ein. Aber jetzt viel mehr will ich natürlich nicht verraten.
Also es macht großen Spaß, das zu lesen. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind auch nach München gefahren. Ich will das jetzt auch nicht alles verraten. Es gab immerhin noch eine sehr interessante Begegnung mit dem großen Schauspieler Thomas Holzmann. Sie haben
mit Rolf Beusen habe ich telefoniert.
Ja, also es hat dann trotzdem letztendlich nicht geklappt, zumindest im ersten Anlauf. Später hat es dann geklappt. Unter Thomas Ostermeier waren Sie 10 Jahre engagiert an der Schaubühne. Dann sind Sie eine Weile ein bisschen weggegangen, haben sehr viel gedreht.
Seit als 16. Gast eigentlich immer, aber verbunden, genau.
Und seit 16 dann wieder fest. Hm. Und damit endet Ihr Buch eigentlich. Dann haben Sie sich entschieden, nee, ich gehe wieder raus. Warum das eigentlich?
Ach, das ist immer, es ist so ein, mit zunehmendem Alter und natürlich dem Familienleben, war ich immer mehr hin und her gerissen. Ja, beides unter einen Hut zu kriegen. Und das Theater ist einfach nicht familienkompatibel, das muss man so sagen. Wenn man Familie will und am Theater ist, hat man ein Riesenproblem. Das ist einfach so. Und als ich dann zurückkam an die Schaubühne, konnte ich natürlich auch mit anderen Bedingungen zurückkehren, das muss ich sagen. Und die waren da immer sehr kulant. Ja, so konnte ich am Haus sein und habe natürlich nicht mehr so viel gemacht wie früher. Das ist keine Chance. Also da musste ich auf die Bremse treten. Irgendwann hatte sich das auch gesundheitlich bei mir gezeigt. Also so dieser Zwiespalt und auf allen Ebenen funktionieren zu müssen. Naja, und dann will man drehen. Man hat seine, ich habe 3 Kinder, die will ich mitkriegen. Ich will kein Vater sein, der immer weg ist. Jetzt ist das Schreiben noch dazu gekommen. Ja, und diese ganze, es ist so viel. Es ist ein sehr, sehr, sehr großes, es ist sehr komplex eigentlich das Thema, was da in mich hineintröpfelt. Es ist, diese Zeit macht viel mit mir. Dann war es damals die Trauer um meinen Vater, dass ich dadurch einiges so in Frage stellte. Plötzlich schienen andere Dinge wichtiger zu sein. Hey, was habe ich denn da verpasst? Was verpasse ich auch durch diesen Beruf? Ja, in welchen wichtigen Momenten war ich vielleicht gar nicht da? Ja, habe meine Kinder auch nicht in entscheidenden Momenten so mitgekriegt, wie ich es hätte mitkriegen müssen, wie ich sie hätte mitkriegen müssen. Kann ich das ändern? Dann kam Corona, wo völlig alles absurd war, wo wir nicht systemrelevant waren. Ja, dieser ganze, also das da fühlt man sich ein bisschen auf die Halde gelegt, und Theater am Computer online ist für mich kein Theater. Also das fand ich immer Pillepalle. Wenn die Theater versucht haben, da irgendwelche Videos zu machen und die dann zu streamen, da bin ich draußen. Das ist für mich, hat das nichts mit Theater zu tun. Das wird auch nicht funktionieren. Und da war dann auch so ein Frust in mir, und ich dachte, und ich schreibe jetzt gerade und fühle mich da so frei, dass ich alles in die Tonne kloppen wollte. Das ist natürlich auch dem Ganzen geschuldet. Ja, das ist dann auch irgendwann nicht mehr mit Rationalität, das ist nichts zu tun. Ja, ich bin ja dann so frustriert oder wütend dann auch vielleicht auf das Theater oder auf den Betrieb des Theaters, weil ich es so liebe. Ja, und ich merke jetzt auch, dass ich will es wieder machen. Ich werde es auch wieder machen dieses Jahr. Das darf ich, glaube ich, schon verraten.
Wieder an der Schaubühne?
Ja, auch wieder an der Schaubühne.
Gibt es eine neue Inszenierung?
Gibt eine neue Produktion, ja, die wird es geben. Und ich brauche das einfach. Und natürlich, es ist immer wieder ein Abwägen. Ne? Wie kriege ich es irgendwie hin? Und ich meine, wem geht das heute nicht so? Das ist ein Ausdruck unserer Zeit. Ja, wir müssen irgendwie oder glauben zu müssen, auf allen Ebenen funktionieren zu müssen. Und mal gucken, wie ich das unter einen Hut kriege.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie können nicht ohne das Theater. Das heißt, aber Sie werden auch wirklich immer parallel beides machen, drehen und auf der Bühne stehen?
Das weiß ich ja nicht. Die Entscheidung hängt ja nicht nur von mir alleine ab. Also man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, aber das ist natürlich schon schön. Ja, wenn ich beides weiterhin machen könnte, wäre ich froh.
Und kommt da noch Schreiben als Drittes dazu? Oder sind Sie jetzt dann in Anführungszeichen erstmal fertig?
Naja, es hat mir schon so viel Freude bereitet, dass ich Lust habe, weiterzumachen. Wir werden sehen.
Der Schritt dann von so einem persönlichen, autobiografischen Buch in ein anderes Genre ist aber wahrscheinlich relativ schwer, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ob ich Fiktion kann in der Prosa, weiß ich nicht. Das muss ich dann erst noch zeigen. Aber es wäre in der Tat dann Fiktion. Würde jetzt nicht nochmal... Ich nenne das ja nicht Autobiografie, also vor diesem Namen scheue ich mich, finde ich ganz furchtbar, weil aus diversen Gründen, ich finde, es klingt eitel, es hat so den Anspruch auf dokumentarisch Verbrieftes, auf Vollständigkeit und so. Ich schreibe auch nicht Roman drauf, es ist Prosa, ja, literarische Prosa, aber das Nächste wäre denn, wenn es dazu kommen sollte, ein Roman.
Wie blicken Sie jetzt, Sie gehen ja logischerweise mit dem Buch auch unter Menschen dann, also werden Lesungen machen, werden auch auf der Leipziger Buchmesse sein zum Beispiel. Wie blicken Sie auf die Begegnung mit den Menschen dann? Weil Sie erzählen ja schon auch von sich. Da ist ja eben nicht mehr, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, die Rolle als Schutzmantel dazwischen, wo man sich dann, wenn man Peter Faber zuschaut, im Tatort fragen kann, ja, wie viel Jörg Hartmann ist da drin und ist der vielleicht auch so? Jetzt liest man, so ist wahrscheinlich Jörg Hartmann.
Ach, nein, es war mir auch ganz wichtig, da überhaupt nicht über den Tatort zum Beispiel zu schreiben oder irgendwelche, sag ich mal, so Name-Dropping oder Anekdoten aus dem Theater- und Filmleben zu erzählen. Das hat mich nie interessiert. Ich habe mich eigentlich immer wieder versucht zu ermahnen beim Schreiben, sei ehrlich und gehe diesen Erinnerungen wirklich auf den Grund, ja, wie war das, wie hat sich das angefühlt, wie waren die Gedanken und Gefühle dazu, das war so mein Hauptding und ich glaube, ich war ziemlich frei und habe nicht an eine Wirkung gedacht, so wie kommt das jetzt bei den Leserinnen und Lesern an, so das kann ich erstmal nur mit mir alleine ausmachen, es ging mir auch gar nicht darum, wie soll ich das sagen, ich wollte jetzt gar nicht, ich finde es eigentlich immer fast am langweiligsten, wenn ich von mir erzähle. Ich finde es viel spannender, wenn ich über meine Eltern, meine Großeltern erzähle oder über die Zeit oder über irgendwelche Dinge da reflektiere oder nachdenke. So, nun bin ich nun mal derjenige, von dem diese Gedanken kommen, deshalb kann ich mich da nicht ganz raushalten. Aber ich bin dann schon eher gespannt auf diese Lesung und auf den Kontakt mit dem Publikum, weil es mich natürlich interessiert, kann das Publikum da andocken? Ja? Fühlen die sich da vielleicht irgendwie, können die sich da spiegeln oder entdecken die da etwas, was sie selbst kennen, so aus ihrem Leben. Das ist so meine Hoffnung, dass eigentlich viele da andocken können, weil sie sich darin selbst auch wiederfinden. Weil es ist ja auch eine Geschichte ein bisschen letztendlich durch die Bundesrepublik der letzten 4, 5 Jahrzehnte, wenn man so will. Und ich von früher, also von meinen Großeltern erzähle, geht es ja sogar bis in den Krieg zurück.
Eine Erkenntnis, die Ihnen im Gespräch mit einem Freund kommt, ist die, dass Sie eigentlich sehr bequem aufgewachsen sind. Also eine Generation, die jetzt wenig auszustehen hatte, sich vielleicht deshalb auch gar nicht so engagiert hat. Hat das irgendwas verändert, auch in Ihrem Denken? Weil Sie ja vorhin auch schon sagten, es geht Ihnen ja auch um diese große Veränderung, diese rasanten Veränderungen, die wir haben in der politischen Landschaft, in der Gesellschaft, dass Sie da für sich auch irgendwie was rausgezogen haben?
Naja, aber zunächst mal ist es in der Tat so, ne, dass ich das Gefühl habe, dass wir, also unsere Generation, wir sind natürlich in einer Zeit, haben wir mit unserem eigenen Leben begonnen, sind in das eigene Leben gestartet, als die Mauer fiel, als plötzlich scheinbar alles sich in die richtige Richtung entwickelt hatte. Zumindest habe ich das damals so empfunden. Das ist mag ein oberflächlicher Blick sein, aber ich glaube, viele haben das damals gedacht und wir sind halt rückblickend ein bisschen schlauer geworden. Aber dadurch haben wir, glaube ich, viel verpasst und dieser Kapitalismus konnte halt richtig hohl drehen. Ja? Der konnte letztendlich, weil es wirklich diesen Gegenentwurf nicht mehr gab, musste er sich gar nicht mehr mäßigen. Das ist so ein bisschen vereinfacht gesagt mein Eindruck. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, ich frage mich immer, was kann ich noch irgendwie tun? Was sollte man heute tun in dieser Welt? Was kann man ganz konkret machen, um irgendwas zu verbessern? Frage mich natürlich, was kann meine Kunst bewirken? Das teaser ich ja auch in dem Buch dann mal kurz an, weil ich da immer zweifle, was können wir überhaupt bewirken auf der Bühne, beim Film. Aber ich glaube, letztendlich ist es dann schon so, weil viele brauchen unsere Kunst, weil sie dadurch mit Gedanken und Fragen nach Hause gehen, die vielleicht im besten Fall irgendwas bewirken. Und es gibt auch, das möchte ich jetzt gar nicht erzählen, aber in dem Buch eine Geschichte, die so krass war eigentlich, wo es noch um mehr als das ging, die mir klar gemacht hat, nein, du kannst etwas bewirken mit deiner Schauspielerei. Und in dem Fall, allein dass ich auch diese Themen, weil sie mir wichtig sind, in diesem Buch drin habe, es ist ja auch letztendlich etwas, wo vielleicht der ein oder andere dann drüber nachdenkt. Und trotzdem frage ich mich immer noch, was kann ich noch machen? Ich habe jetzt noch keine Lösung parat, weiß nicht, vielleicht sollte ich wirklich mal wie Benno Fürmann, das habe ich jetzt neulich mal, er hat ja auch was geschrieben und er erzählt darüber, wie er ganz konkret irgendwo hingeht und Wälder aufforstet, sich darum kümmert, dass Bäume gepflanzt werden und so. Also eine ganz konkrete Sache hier in unserem Land. Oder ich als Ruhrpottler müsste eigentlich irgendwie in die Region gehen und gucken, okay, wo kann man Landschaften renaturieren? Ja, so wie man diese Emscher wieder renaturiert hat. Das finde ich halt großartig. Das ist so konkret. Ja, und das sieht man dann auch. Das kann man anfassen. Ja, das ist nicht so ein Riesending. Da spendet man irgendwo was und dann wird vielleicht am Amazonas ein Bäumchen gepflanzt. Hoffentlich wird es dann auch. Aber sowas, das wäre eigentlich gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das zeitlich unterkriege, aber mal schauen.
Jörg Hartmann, vielen Dank und alles Gute dann für die verschiedenen Projekte, die irgendwie Platz finden in diesem Leben. Das Buch Der Lärm des Lebens ist erschienen bei Rowohlt. Es gibt es auch als Hörbuch von Ihnen selber gelesen. Toi, toi, toi und danke.
Ja, wir sind ja abergläubisch am Theater. Bei Toi, Toi, Toi darf man nicht Danke sagen, aber ich bedanke mich trotzdem.
Im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV hörten Sie heute ein Gespräch von NDR Kultur mit Katja Weise und dem Schauspieler Jörg Hartmann.
ARD